NDR Info. Das Forum.
Man kann natürlich immer darüber diskutieren, ob es besser ist, sozusagen ein Mensch zu sein, der sozusagen arbeitet und in Armut lebt oder arbeitslos ist und in Armut lebt.
Es geht nicht nur darum, dass jemand was zu essen hat und ein Dach über dem Kopf hat, sondern dass auch arm ist, wer die Teilhabe an der Gesellschaft nicht mehr leisten kann.
Wer in Deutschland ist arm? Ist Hartz IV gerecht? Und lohnt sich Arbeit im Niedriglohnbereich? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Debatte, die vor einigen Wochen CDU-Gesundheitsminister Spahn mit der Äußerung ins Rollen brachte, Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Die Diskussion um Hartz IV ist neu entbrannt. Denn trotz guter Arbeitsmarktlage, viele Menschen stecken dauerhaft im Versorgungssystem fest. Viele andere müssen trotz Arbeit aufstocken, sind also auf zusätzliche Unterstützung angewiesen, weil sie zu wenig verdienen. Politiker von Union bis zu Linken sind sich einig, dass unser Sozialsystem verbessert werden muss. Nur wie? Katharina Jetter hat nachgefragt, wo die Probleme liegen und welche Lösungsansätze derzeit im Gespräch sind.
Der Kaffee kostet 1 Euro, der Kuchen auch. Und im Garten können die Kinder spielen. Für Carina Hückendorf und ihre beiden Jüngsten ist das Stadtteilcafé in der Immanuel-Gemeinde auf der Hamburger Veddel eine willkommene Abwechslung vom sonst immer gleichen Alltag. Die 40-Jährige ist alleinerziehend, die kleine Tochter ist 2, der Sohn 12, die große Tochter 19 Jahre alt. Die Familie lebt von Hartz IV, schon lange. Carina Hückendorf hat gelernt, zurückzustecken.
Für mich ist es wichtig, dass es bei meinen Kindern an nichts fehlt. Sei es Klamotten, sei es schulisch, dass sie da alles haben. Also ich spare an mich selber, definitiv. Ich kaufe mir zum Beispiel keine Klamotten, ich kaufe mir keine Schuhe. Ich laufe quasi in den gleichen Sachen ein paar Jahre rum.
Den letzten Urlaub der Familie hatte Carina Hückendorfs Mutter finanziert. Das war 2005. Die Tochter hat im letzten Jahr Abitur gemacht und neben der Schule gejobbt. Das meiste von dem, was sie über 100 Euro verdiente, wurde der Familie vom Hartz-IV-Budget wieder abgezogen.
Also da werden die Kinder wirklich einen Stein im Weg gelegt, dadurch, dass sie mir natürlich dann den Rest, den sie verdient, abgeben muss, weil es mir natürlich von der ARG abgezogen wird.
Hartz IV bietet zu wenig Anreize, auf legalem Weg dazu zu verdienen. Zu viele Sanktionen, zu wenig Förderung, zu viel Bürokratie, so die Kritik von Linken, Grünen, FDP und SPD. Die Diakonin der Gemeinde auf der Veddel, Uschi Hoffmann, berät Hartz IV-Empfänger wie Carina Hückendorf bei den komplizierten Anträgen, die das Sozialamt von seinen Leistungsempfängern fordert und die sie oft nicht alleine bewältigen können. Hartz IV, das sei für viele hier leider ein Dauerzustand, sagt sie.
Wir haben ganz viele Deutsche oder auch Familien mit migrantischem Hintergrund, die schon lange eben von Sozialleistungen leben, wo eben, wenn dann die Eltern schon Sozialleistungen bekommen haben, die Kindergeneration und jetzt die Enkelkindergeneration, also die dritte Generation, dann ist es einfach auch total schwer, noch zu überlegen, was geht denn jetzt noch.
Menschen werde so systematisch die Möglichkeit genommen, Teil der Gesellschaft zu sein und ihr Leben eigenständig zu gestalten, so Diakonin Uschi Hoffmann.
Teilhabe heißt nicht satt zu sein, das ist auch wichtig, das ist natürlich eine Grundlage für ein gutes Leben und vernünftig gekleidet zu sein, aber Teilhabe ist eben viel mehr. Der Lebensunterhalt für einen Erwachsenen nach ALG II sind 409 Euro und da ist Strom mit drin und da ist Essen drin, da ist die Bekleidung drin, da ist alles mit drin. Für die Kinder ist es abgestuft entsprechend weniger und klar, durch das Teilhabepaket haben die Kinder das Recht, mit auf Klassenreise zu fahren und kriegen das bezahlt über die Behörde und haben natürlich das warme Mittagessen kostenfrei. Aber 12 Euro für einen Kinobesuch, wenn man dann 2 oder 3 Kinder hat, ist einfach nicht drin.
In Deutschland beziehen aktuell über 4 Millionen erwerbsfähige Menschen Hartz IV. Nach Meinung von Gesundheitsminister Jens Spahn leben sie nicht in Armut. Seine Aussage hat viele provoziert und eine neue Debatte über Armut in Deutschland losgetreten. Der Bremer Armutsforscher Olaf Groh-Samberg kennt die staatliche Rechenlogik hinter Spahns Aussage. Sie lautet, die Mindestsicherung, auf die alle Personen ein Anrecht haben, die unter das Existenzminimum fallen, hebt diese Person knapp über die Armutsschwelle. Ergo gibt es keine Armut in Deutschland. Doch es gibt noch eine andere Definition von Armut. Nach der gilt als arm, wer weniger als 60% des mittleren nationalen Einkommens zur Verfügung hat. Demnach liegt die Armutsgrenze einer alleinstehenden Person in Deutschland aktuell bei ungefähr 1000 Euro. Davon muss dann auch die Miete bezahlt werden. Für alle weiteren Personen im Haushalt werden sogenannte Bedarfe ausgerechnet. Denn wenn Menschen zusammen in einem Haushalt wohnen, haben sie Einsparungen.
Und deswegen würde man jetzt bei einer Familie mit zwei Kindern sagen, die zweite erwachsene Person zählt nur so die Hälfte dessen, was die erste Person zählt. Und jedes Kind zählt 30%. Das sind die Bedarfe, die man dann hat. Und man teilt dann das gesamte Haushaltseinkommen eben nicht durch die Anzahl der Köpfe, sondern durch diese Anzahl der Bedarfe, die aber wiederum von der Haushaltszusammensetzung und dem Alter abhängen. Bei einer Familie mit zwei Kindern würde man 2100 Euro dann so in etwa als Armutsgrenze ansetzen.
Nach dieser Rechnung leben dann plötzlich auch fast alle Empfänger von Hartz IV in Armut, weil die Leistungen in der Regel unterhalb dieser sogenannten Armutsgefährdungsschwelle liegen, so Olaf Groh-Samberg, der sich für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze ausspricht.
Ich finde das zynisch zu sagen, mit ein paar Euro mehr ist den Leuten nicht geholfen. Das stimmt ja irgendwie gar nicht. Mit jedem Euro mehr ist den Leuten geholfen. Und zwar nicht nur im Sinne des Konsums, sondern auch im Sinne von Lebenschancen. Denn alle positiven Unternehmungen, die eine Familie unternehmen will, kosten heutzutage Geld. Und wenn man eben diese Teilhabe ermöglichen will, dann sollte man die Regelsätze auch entsprechend gestalten.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht in Deutschland weit auseinander. Dabei steige die Zahl der Armen in Deutschland seit Ende der 1970er Jahre kontinuierlich an, so der Armutsforscher. Dass es immer mehr arme Menschen gebe, liege zum einen an der Migration und auch an der zunehmenden Zahl der Alleinwohnenden, die Miete und Energiekosten alleine tragen müssen. Ein großer Teil des Anstiegs, etwa 40-50%, erkläre sich jedoch durch die Löhne, die sich auseinanderentwickelt haben. Außerdem gäbe es immer mehr Minijobs und andere unsichere Arbeitsverhältnisse.
Zunächst mal war genau diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ja gewollt, eben auch mit den Hartz-Reformen. Man wollte einen flexibleren Arbeitsmarkt, auch immer mit dem Argument, weil man gesagt hat, in Deutschland ist der Arbeitsschutz zu groß, deswegen haben wir diese große Arbeitslosigkeit. Und in einer gewissen Weise hat man jetzt auch die Arbeitslosigkeit gedrückt, dafür aber diese prekäre und Niedriglohnbeschäftigung entsprechend in die Höhe gefahren.
Gesuche nach flexiblen Aushilfen auf 450-Euro-Basis hängen in Städten wie Hamburg an jedem zweiten Laden. Das wäre doch ein ausbaubares Betätigungsfeld für Menschen in Hartz IV, meint die FDP, und fordert höhere Zuverdienstgrenzen. Vom 450-Euro-Minijob bleiben Hartz-IV-Empfängern bislang nur 170 Euro. Zu den Minijobs hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Studie erarbeitet, die sich auf Hamburg bezieht. Das Ergebnis? Vor allem Frauen arbeiten als Minijobberinnen im Haushalt, im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Erziehungsbereich. Ursprünglich sei der Minijob in den 70er Jahren geschaffen worden für die hinzuverdienende Ehefrau, so die Hamburger DGB-Vorsitzende Katja Karger. Der Haken? Minijobs sind nicht steuer- und nicht sozialversicherungspflichtig.
Aus steuerlichen Gründen glauben viele, in der Rechnung als Familieneinkommen, dass sie damit gut fahren würden. Das ist auch erstmal kurzfristig so. Das Problem ist aber tatsächlich, dass das Jobs sind, die a. sozial nicht abgesichert sind. Die Frauen haben später keine Rente, die erarbeiten sie sich schlicht nicht. Und du kannst tatsächlich, wenn irgendwas schief geht, davon nicht leben. Irgendwann kommt dann doch vielleicht mal das Scheitern der Ehe. Man will es ja immer niemandem wünschen, aber es passiert. Und dann stehen sie da.
Minijobs sollten deshalb abgeschafft werden, fordert Katja Karger. Die Alternative? Teilzeitverträge, die sozialversicherungspflichtig sind. Ausgaben, an denen sich zur Hälfte auch der Arbeitgeber beteiligen muss und vor denen er sich bei den Minijobs drücke, so die Hamburger DGB-Vorsitzende.
Was diese ganzen Unternehmen da tun, ist die soziale Verantwortung auf uns Gesamtgesellschaft zu übertragen, weil wir nachher diejenigen sind, die über Hartz IV oder die jeweilige Aufstockung bei der Rente sozusagen aus unserem Steuergeld bezahlen müssen und nicht die Unternehmen aus ihren jeweiligen Einnahmen.
Neben dem Minijob gibt es für Hartz-IV-Bezieher derzeit eine weitere Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen, im sogenannten 1-Euro-Job.
Nummer 2 ist Ilse, wie immer.
Die Vettelertafel in Hamburg. Einige der älteren Leute werden von 1-Euro-Jobbern begleitet, die auf dem Nachhauseweg die schwere Tasche tragen. Die, so heißt der 1-Euro-Job offiziell, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, soll Langzeitarbeitslose an den ersten Arbeitsmarkt heranführen und wird aus Steuergeldern finanziert. Auch der Mann an der Kasse hat es auf diesem Weg aus der Arbeitslosenstatistik geschafft. Seit 2004 verdient sich der Hartz-IV-Empfänger auf diese Weise immer wieder mal etwas dazu. Den ersten Arbeitsmarkt hat er jedoch, wie die allermeisten seiner Kollegen, nie erreicht.
Das war die AIW, Arbeitsloseninitiative Wilhelmsburg. Ich war angestellt, also als Eurojobber, um die Parks sauber zu halten, also Müll sammeln. Und im Laufe der Jahre bin ich ab und zu auch gefahren für die Tafel. Und ja, letztendlich hatte ich da drüben geholfen, Wilhelmsburg, bis ich dann halt nicht mehr konnte. Und dann mache ich eigentlich nur noch das hier. Ja, durch meine Krankheiten jetzt alles. Kaputte Hüfte, kaputtes Herz und Lunge. Das häuft sich langsam.
Wir wissen aus der Forschung, dass Arbeitslosigkeit eines der größten sozialen Leiden ist in unserer Gesellschaft. Menschen, die unfreiwillig arbeitslos sind, leiden darunter extrem stark. Insofern kann man sagen, immerhin haben sie einen Job, aber es ist natürlich nicht viel gewonnen, wenn die gesellschaftliche Spaltung am Ende nur weitergeht.
Denn die wenigsten der staatlich geförderten Integrationsmaßnahmen münden in eine sichere Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Stattdessen sei in Deutschland neben Langzeitarbeitslosigkeit auch durch Minijobs, 1-Euro-Jobs und Befristung eine abgehängte Schicht entstanden, konstatiert Armutsforscher Olaf Groh-Samberg. Die Lösung für das Problem sieht er in einer Umverteilung der Arbeit.
Es gibt genug Menschen, die gerne mehr arbeiten würden, weil sie keine Arbeit finden und vor allem keine sozusagen existenzsichernden Arbeiten finden. Aber es gibt genauso viele und wahrscheinlich sogar noch mehr Menschen, die würden gerne weniger arbeiten, um mehr sozusagen mit ihren Familienzeit verbringen zu können oder für viele vernünftige Dinge tun zu können, die man nicht als bezahlte Arbeit zählt, die aber trotzdem gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten sind.
Ein Vorschlag, um eine gerechtere Verteilung der Arbeit zu erreichen, ist ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen von zum Beispiel 1.000 Euro für jeden Bürger. Für Groh-Samberg ein sinnvolles Konzept. Denn es könnte dazu führen, dass Einkommensbezieher in der Mittelschicht ihre Erwerbsarbeit reduzieren und so mehr Arbeit für alle da ist. Außerdem?
Es ist vor allem deshalb sinnvoll, finde ich, weil mit unserer Grundsicherung, mit unserer Bedürftigkeitsprüfung transportieren wir immer ein sozusagen grundsätzliches Misstrauen gegenüber bedürftigen Menschen, dass sie nur abzocken wollen, dass sie faul sein, dass sie nicht arbeiten wollen. Wir wissen schon so lange und hinlänglich gut, dass diese Menschen arbeiten wollen, dass sie ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Erzeugt auch einen riesigen bürokratischen Aufwand der Kontrolle. All das sind eigentlich Kosten, die sich eine moderne Gesellschaft wirklich sparen sollte.
Die Gewerkschaften sind allerdings gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Hamburger DGB-Vorsitzende Katja Karger findet es verdächtig, dass auch viele Unternehmer mittlerweile dafür plädieren.
Bei den unternehmerischen Grundeinkommen ist es nichts anderes als die komplette Abschaffung der Sozialsysteme. Jeder ist auf sich selber gestellt mit 1.000 Euro im Monat und dann sieh zu. Wo wir natürlich die Frage stellen müssen, ist das wirklich gerecht? Ist wirklich gerecht, dass jeder in dieser Bundesrepublik 1.000 Euro bekommt, egal ob er Millionär ist, ob er das Unternehmen seines Vaters geerbt hat, ob er ein normaler Arbeiter ist, ob es eine alleinerziehende Mutter ist.
Das Grundeinkommen setze auf ein Gießkannenprinzip, das so tue, als bräuchten alle das Gleiche, was ja nicht stimme.
Wir haben bisher Sozialsysteme entwickelt und die finde ich gerechter, um ehrlich zu sein, die individuell gucken, was brauchst du eigentlich? Menschen, die bildungsferner sind, brauchen eine ganz andere und individuell abgestimmte Förderung. Frauen, Alleinerziehende mit drei Kindern, brauchen eine andere Förderung. Denen ist mit einfach nur 1.000 Euro nicht geholfen. Und das ist etwas, wo wir sagen, da sollen wir auch ruhig gestellt werden. Also das steckt ja auch dahinter. Sagen, nimm deine 1.000 Euro und lass mich in Ruhe.
Außerdem befürchten die Gewerkschaften, dass durch das Grundeinkommen Dumpinglöhne weiter zunehmen könnten und insgesamt die Preise steigen würden.
Wir haben immer noch Kapitalismus. Und das ist doch blauäugig zu glauben, dass wenn großräumig an jeden von uns 1.000 Euro verteilt werden, dass nicht auf der einen Seite unsere Vermieter auf die wunderbare Idee kommen, gib mir mal die 800 Euro, die kann ich ja von jedem verlangen, du hast sie ja, ja? Da ist nichts gewonnen. Das heißt, das kapitalistische System wird natürlich trotz allem versuchen, aus diesem Grundeinkommen so viel an Mehrwert rauszuziehen, wie möglich ist.
Wenn man das wirklich für alle, also von Geburt bis zum Tode, bedingungsloses Grundeinkommen macht, muss sich, glaube ich, gesellschaftlich noch mehr ändern, insbesondere das Steuerrecht.
Sagt Christine Ahlheit, ehemalige SPD-Sozialministerin in Schleswig-Holstein und Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Hamburg.
Weil natürlich müsste bei der Besteuerung berücksichtigt werden, ob jemand drei Häuser hat und eine Fabrik hat und das bedingungslose Grundeinkommen kriegt oder ob nichts parallel läuft. Diesen großen Umbruch, da sind wir in der Diskussion noch nicht weit genug, das müsste kommen.
Denn das bedingungslose Grundeinkommen würde eine fundamentale Steuerreform voraussetzen. Es bündelt alle bisherigen sozialpolitischen Maßnahmen in einem einzigen Instrument und schüttet an alle das Gleiche aus. Wer nur Grundeinkommen bezieht, müsste dann gar keine Steuern zahlen. Aber alle, die Einkommen erwirtschaften, zahlten gleichermaßen auf alle Einkommen Steuern, und zwar vom ersten Euro an. Eine Umwälzung, auf die sich die Große Koalition nicht einigen wollte. Die SPD denkt stattdessen derzeit laut über eine Variante nach, das solidarische Grundeinkommen. Die Idee, Menschen, die bereit sind, einer gemeinnützigen, sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachzugehen, bekommen dafür rund 1.200 Euro vom Staat. Christine Ahlheit vom Paritätischen findet die Idee gut, denn so könnten viele wieder in Arbeit kommen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben.
Wir wissen mittlerweile ziemlich genau, dass es auch ganz viele Langzeitarbeitslose gibt, wo das unrealistisch ist. Wo man, obwohl die, ich sag mal, nicht in die Gruppe derer fallen, die krank sind, die Erziehungsarbeit leisten, Pflegearbeit leisten und die trotzdem nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren sind.
Warum nicht?
Weil sie den Erwartungen auf dem Arbeitsmarkt nicht standhalten können. Jetzt kann man sagen, das findet man ganz schlimm. Es wird dadurch nur nicht besser. Wir werden sie trotzdem unterhalten müssen. Und da ist schon die Frage, gibt es da Maßnahmen, die auch gefördert werden vom Staat, dass die wenigstens in Arbeit kommen? Also für diese Gruppe schon auch ein Recht auf Arbeit zu schaffen, finde ich was man miteinander besprechen und diskutieren müsste.
Doch da steht die Union auf der Bremse und mit ihr die Wirtschaftsverbände. Die Befürchtung, der soziale Arbeitsmarkt könnte dem Ersten die Arbeitskräfte wegnehmen. Was die Regierung jetzt umsetzt, ist ein Kompromiss. Das Programm, das 2019 startet, richtet sich an Personen, die seit mindestens 6 Jahren arbeitslos sind. Das sind aktuell etwa 600.000 Menschen. Geplant sind bis zu 150.000 Jobs in der freien Wirtschaft, in Wohlfahrtsverbänden oder in Kommunen, die in den ersten Jahren aus Steuergeldern bezahlt werden. Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, hält nichts von den Plänen. Denn in den 1980er und 90er Jahren hatte eine ähnliche Form der öffentlich geförderten Beschäftigung, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, nur die Statistik entlastet und die Chancen mancher Teilnehmer eher noch verschlechtert.
Die Pläne aus dem Arbeitsministerium sind doch eine völlige Umkehr der Arbeitsmarktpolitik. Bisher war es doch so, wir wollten die Menschen möglichst kurz im System behalten und möglichst schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt bringen. Jetzt geht es darum, die Leute möglichst lang in der Arbeitsverwaltung zu betreuen und der erste Arbeitsmarkt gerät völlig aus dem Blick.
Und so dreht sich die Diskussion über eine Reform des Sozialsystems im Kreis, weil die einen noch an existenzsichernde Jobs für alle glauben, und die anderen nicht mehr.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Ist Hartz IV am Ende? Die Debatte über Armut in Deutschland. Eine Sendung von Katharina Jetter. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.